Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Heute mit einem Mann, der ein unglaubliches Projekt gestartet hat. Markus Rex leitete die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Gemeinsam mit Hunderten von Forschern aus 20 verschiedenen Ländern ließ er sich ein Jahr lang im Eis der Arktis auf einem Eisbrecher einfrieren, trotzte monatelanger Dunkelheit und der ständigen Gefahr durch Eisbären. Sein Ziel war es zu erkunden, wie sich das Klima der Arktis genau geändert hat und was das für Auswirkungen auf unser Klima hat. Eingefroren am Nordpol heißt dann auch das Buch, das er über sein einzigartiges Abenteuer veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Markus Rex. Hallo.
Guten Morgen, Frau Hein.
Der Frühling ist da, schon Ende Februar hatten wir jetzt Temperaturen von bis zu 20 Grad und wir sind ja irgendwie dankbar für jeden Sonnenstrahl. Für Sie muss sich sowas ja schon wie Hochsommer anfühlen. Welche Temperaturen hatten Sie in der Arktis?
Oh ja, bei uns war es sehr viel kälter. Im Winter hatten wir Temperaturen unter minus 40 Grad, minus 42,3 war unsere Minimumtemperatur. Im Sommer ist es gar nicht so kalt in der Arktis, da ist die Temperatur ziemlich genau am Gefrierpunkt. Das Eis ist dann am Schmelzen. Und wenn es wärmer würde, wenn wärmere Luft kommt, dann geht die ganze Energie ins Eis und deswegen wird es an der Oberfläche immer so um die 0 Grad bleiben im Sommer.
Minus 42 Grad, was zieht man da an, wenn man rausgeht?
Ja, wir haben schon unsere spezielle Polarausrüstung natürlich, sehr dicke Kleidung. Man muss aber auch sagen, wenn man hart arbeitet auf dem Eis und gerade keinen Wind geht, fühlt sich das gar nicht so sehr kalt an. Wenn gleichzeitig ein Wind geht und man eine ruhige Aufgabe gerade hat, zum Beispiel eine Eisbärwache, da muss man sich schon sehr dick einpacken. Da haben wir dicke Anzüge, die auch, wenn man mal ins Wasser fällt, Auftrieb erzeugen, dicke Handschuhe. Und unsere Polarboots natürlich, damit die Füße nicht abfrieren.
Bestehen bei solchen Temperaturen nicht die Gefahr von Erfrierung, wenn da ein bisschen Haut rausguckt?
Total. Bei diesen Temperaturen darf keine Haut rausgucken. Das heißt, das Gesicht ist vollständig abgedeckt, auch mit einer Schutzbrille, dass die um die Augen herum keine Haut rausguckt. Bei Temperaturen um minus 40 Grad, wenn dann noch ein bisschen Wind geht, haben sie innerhalb von Sekunden Erfrierungen der Haut. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein.
Jetzt stelle ich mir die Arktis wie folgt vor. Kälte, Eis, soweit das Auge reicht, monatelange Dunkelheit, wo man quasi kaum was sieht oder nur mit Lampen, wenn man rausgeht. Und dann wieder monatelang gleißende Helle, wenn die Sonne eben einfach nicht untergeht. Wenn man Ihr Buch liest, hat man das Gefühl, Sie haben fast so eine Art Liebesbeziehung zur Arktis entwickelt. Und Sie sind als Forscher ja schon an vielen schönen Orten auf der Welt gewesen, also auch in der Antarktis, aber auch in den Tropen, also in warmen Gefilden. Können Sie mal sagen, was für Sie persönlich so schön an der Arktis ist?
Ja, das Eis lässt mich tatsächlich nicht mehr los. Wir sprechen da von dem Polarvirus. Der erfasst eigentlich jeden, der einmal in den Polarregionen war. Der möchte sein restliches Leben immer wieder dahin zurück. Bei mir hat das schon eingesetzt, damals als Student, Anfang der 90er Jahre. Die Arktis hat eine ganz eigene, ziemlich subtile Schönheit. Gerade die Zentralarktis, der gefrorene Ozean. Da gibt es ja keine Landschaft, sondern es ist einfach eine dünne Schicht aus Eis auf einem tiefen Ozean. Diese Eisschicht ist aber nicht statisch. Sie bewegt sich die ganze Zeit etwas. Sie formt durch Eisdruck große Presseisrücken, die sich auffalten, die dann von Wind und Schneedrift überformt werden, ganz skurrile Eisformationen erzeugen. Und wenn man so auf dem Eis steht, in der absoluten Stille der Arktis, hört man das unter sich auch ganz leicht quietscheln, während die Schollen sich aneinander bewegen durch Strömungen und Wind. Das Ganze erzeugt eine Stimmung, die ist einzigartig. Man muss die wahrscheinlich einmal selber aufnehmen können, um das so richtig nachvollziehen zu können.
Sie sagen, man hört da so ein Quietschen oder ein Knirschen, wenn sich das Eis bewegt. Was hört man sonst noch für Geräusche in der Arktis?
Ganz, ganz leise, subtile Geräusche. Man muss mal aufhören zu atmen, dass die Kleidung nicht raschelt. Und dann hört man auch die Eiskristalle, die mit dem Wind über die Schneeoberfläche treiben, unten im Schnee einschlagen. Es gibt so ein leichtes, rauschendes, knisterndes Geräusch. Man hört, wie gesagt, dieses leichte Quietscheln der Eisschollen. Und manchmal kann es auch richtig zur Sache gehen. Nämlich, wenn der Eisdruck zu hoch wird, fängt es plötzlich an, irgendwo neben einem laut zu knallen, zu rumpeln. Das leise Quietscheln wird zu einem lauten Kreischen. Und diese Eisschollen brechen auf, schieben sich übereinander. Und es entsteht ein neues Gebirge aus Eis direkt neben einem. Und das kann so hoch werden wie ein zweigeschossiges Haus.
Unglaublich. Und wie riecht die Arktis? Was riecht man da im ewigen Eis?
Es ist die Abwesenheit der Gerüche, die so faszinierend ist. Man merkt das, wenn man zurückkommt. Das fällt einem unterwegs gar nicht so sehr auf. Sie ist halt völlig geruchsneutral. Jedenfalls im Winter, wenn die Eisoberfläche geschlossen ist. Und wenn man dann zurückkommt, schon 2-3 Tage, bevor man wieder an Land kommt, spürt man, riecht man den Wind von Land. Die Gerüche des Landes sind wieder da. Und in dem Moment fällt einem erstmal auf, wie geruchsfrei die Arktis vorher war.
Diese monatelange Dunkelheit, hat Sie das nicht gestört?
Gar nicht. Ich glaube, da stellen sich viele so vor. Wir kennen unseren Winter, der ist häufig eine ziemlich graue Jahreszeit. Das kann auch niederdrückend sein für viele. Die arktische Polarnacht, gerade in diesen hohen Breiten, wo wir waren, fast in der direkten Umgebung des Nordpols, ist völlig schwarz. Da gibt es keinerlei Restlicht mehr. Sie ist überhaupt nicht grau, sondern sie ist eher brillant schwarz. Und in dieser völligen Schwärze leuchtet dann im Licht der Stirnlampe das Eis um einen herum grellweiß auf. Man hat diese harten Schwarz-Weiß-Kontraste und das stimuliert eher. Es ist einem bewusst, dass das einzigartige Eindrücke sind, die man da jeden Tag aufnimmt. Und ich habe das bei keinem der Expeditionsteilnehmer gemerkt, dass er dadurch irgendwie runtergedrückt oder deprimiert würde, sondern alle wären eher enthusiastisch dadurch, auch im Winter in der völligen Schwärze der Nacht.
Wie weit entfernt waren Sie denn von der nächsten Zivilisation?
Weit. Die Expedition, wir waren in einer völligen Isolation unterwegs. Wir hätten auch nicht sehr schnell jemanden evakuieren können. Die nächsten Menschen waren 1000 bis 1500 Kilometer weg.
Das heißt, wenn ein medizinischer Notfall aufgetreten wäre, hätte so schnell auch keiner kommen können.
Richtig. Das kommt drauf an, wie gerade die Bedingungen sind. Wir haben natürlich Pläne für sowas gehabt. Wir haben sogar auf den nördlichsten der Inseln vorgelagert der sibirischen Küste Treibstoffdepots für Helikopter angelegt gehabt. Das sind russische Langstreckenhelikopter, haben die größte Reichweite, die man da erreichen kann. Auch die hätten uns nicht in einem Flug erreichen können. Wir hätten dann erstmal von diesen Treibstoffdepots ausgehend weitere Treibstoffdepots auf das Eis stellen müssen, um dann in einer Kette von solchen Helikopterflügen in wochenlangen Operationen das Schiff erreichen zu können, um jemanden evakuieren zu können. Es war glücklicherweise nicht nötig. Alle sind gesund und munter zurückgekehrt. Das Schlimmste, was wir hatten, war ein Beinbruch, aber mit sowas können wir an Bord umgehen.
Sie hatten ja auch Ärzte an Bord.
Es waren immer ein Arzt, eine Krankenschwester dabei. Wir haben ein kleines Krankenhaus an Bord der Polarstern mit Standardausrüstung, Operationssaal, sodass man auch mit Unfällen an Bord umgehen kann. Muss man ja auch. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Wie war denn der Kontakt zur Außenwelt? Gab es ein Handynetz? Gab es Internetzugang? Oder mussten Sie über, was weiß ich, Bordfunk andere kontaktieren?
Ja, die Funkwellen der Zivilisation, das Handynetz, das hat tatsächlich bereits am ersten Tag der Expedition, als wir Norwegen verlassen haben, ausgesetzt. Dann sind wir tief in die Arktis gefahren. Dort oben sehen Sie auch nicht mehr das Rückgrat des globalen Kommunikationsnetzwerkes. Das läuft über Satelliten und diese Satelliten stehen alle über am Äquator und die können Sie nicht sehen vom Pol aus. Die stehen nämlich einfach im hinterm oder am Horizont. Und deswegen sind wir zurückgeworfen auf eine sehr rudimentäre Kommunikation. Da kann man WhatsApp-Nachrichten verschicken, kleine Textnachrichten, Bilder ist schon schwierig. Und man kann sehr rudimentär telefonieren. Das ist eine schlechte Qualität der Leitung. Sie bricht immer wieder ab und man hat sekundenlange Verzögerung zwischen den Antworten.
Das heißt, die Menschen waren da schon relativ isoliert, auf sich selber zurückgeworfen, ohne großen Kontakt zu ihren Familien zu Hause. Jetzt sind Sie als Expeditionsleiter ja nicht nur für die physische, sondern auch für die psychische Gesundheit Ihres Teams verantwortlich. Wie haben Sie es geschafft, dass die Leute nicht doch zwischendurch durch dieses Abgeschiedensein in eine Depression gefallen sind?
Es ist ganz wichtig, dass sich in so einer Gruppe, in so einem kleinen isolierten Team, was wirklich aufeinander angewiesen ist, sich ein Teamspirit ausbildet. Und das ist auch sehr gut gelungen. Wir wussten alle, dass es keine anderen Menschen gibt. Die Menschen, die wir dort an Bord haben, sind unsere Kollegen und Freunde, mit denen wir jetzt während dieser Expedition zurechtkommen und auf die wir uns auch verlassen können müssen. Denn draußen auf dem Eis muss man sich auf seinen Kollegen verlassen. Er ist der Lebensretter, wenn man in eine Spalte fällt und plötzlich im Ozean liegt. Der zieht einen wieder raus. Der Kollege ist sein eigener Eisbärwächter, während man selber mit den Augen auf sein Instrument fokussiert arbeiten auf dem Eis macht, steht ein anderer daneben und starrt in die Dunkelheit ringsum und guckt, dass sich kein Eisbär unbemerkt annähert. Dieses sich aufeinander verlassen schweißt dein Team auch sehr eng zusammen und wir sind auch alle sehr achtsam miteinander umgegangen, weil wir wissen, wir müssen aufpassen, dass hier keiner irgendwie in eine nicht so schöne Stimmung gerät. Wenn sich Anzeichen für sowas zeigen, dann haben wir die Menschen immer sehr schnell durch auch soziale Aktivitäten wieder gut mit ins Team eingebunden.
Es waren ja Forscher aus 20 verschiedenen Nationen an Bord, die aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen. Kommt es da nicht fast unweigerlich zu Konflikten?
Eine ganz spannende internationale Atmosphäre. Es waren Institutionen aus 20 Nationen an Bord, aber die sind in sich auch wieder international aufgestellt, sodass wir 37 unterschiedliche Nationalitäten an Bord hatten. Das ist schon faszinierend. So ein hochinternationales Projekt ist notwendig, um Forschung auf dem Level zu betreiben. Es müssen auch die Ressourcen von so vielen Ländern zusammenkommen. Es trägt aber auch zu dieser Stimmung an Bord bei, wo man in der Vorweihnachtszeit sich darüber unterhält, wie denn in diesem oder jenem Land Weihnachten gefeiert wird. Und das trägt, glaube ich, zu der Faszination dieser Expedition nicht unerheblich mit bei.
Eine Expedition dieser Größe hätte ein einziges Land vermutlich auch nicht schultern können, oder? Schon finanziell nicht.
Weder finanziell noch mit den logistischen Möglichkeiten. Wir haben 7 Eisbrecher und Forschungsschiffe eingesetzt. Keine Nation hat so eine Flotte, um das überhaupt möglich zu machen. Wir mussten also Logistikkomponenten von vielen, vielen Ländern zusammenführen, um das überhaupt zu erreichen. Und wir brauchten auch die wissenschaftliche Kompetenz, die jeweils weltweit führenden Wissenschaftler aus den verschiedenen Nationen, um unser wissenschaftliches Programm auf dem Level, auf dem Niveau durchführen zu können, wie wir das geplant hatten. Diese internationale Kooperation ist ein Kern dessen, was wir getan haben, und ohne das wäre es auch gar nicht gegangen.
Dass Sie Leiter dieser Expedition wurden, hatte einen Grund. Sie sind Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, ein vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler. Dass wir gut sind, was die Entwicklung von Impfstoffen betrifft in Deutschland, das wissen wir inzwischen. Wie international angesehen ist die deutsche Forschung im Bereich der Polar- und Meeresforschung?
Sehr angesehen. Und ich glaube, dass wir, das Alfred-Wegener-Institut, diese Expedition geplant und als führende Institution durchgeführt hat, zeigt das auch. Wenn man mal auf die Historie der Polarforschung schaut, die großen Meilensteine der Polarerkundung, da kommen einem skandinavische und britische Namen in den Sinn. Das waren häufig die Nationen, die in dieser Phase die Polarforschung angeführt haben. Deutschland hat da auch Expeditionen durchgeführt, war an diesen Expeditionen auch häufig beteiligt, aber doch eher so ein bisschen in der zweiten Reihe, um ganz ehrlich zu sein. Mit der Mosaik-Expedition sind wir jetzt in die erste Reihe getreten. Wir haben die größte Arktis-Expedition unserer Zeit, tatsächlich die größte jemals, angeführt. Und das ist international auch sehr gewürdigt und wahrgenommen worden. Und die Führerschaft, die das Alfred-Wegener-Institut da gezeigt hat, aber sofort eine große internationale Kooperation aufgebaut hat, um alle Nationen da auch mit einzubinden, das ist sehr gut angekommen. Und ich glaube, zeigt auch, welche Fähigkeiten wir in der Polarforschung haben.
Wie viele Jahre vorher sind Sie mit der Vorbereitung der Expedition gestartet?
Das ist natürlich kontinuierlich so ein Prozess, so etwas entsteht als Traum, als Spinnerei, als Fantasterei. Mein Vorgänger am Alfred-Wegener-Institut, der Klaus Detloff, hat die Idee mehr als 10 Jahre vor der Expedition aufgebracht und ganz beharrlich immer wieder weiterverfolgt. Und sie ist auch nicht weggegangen. Sie hat so eine Kraft gehabt, hat so viele Leute inspiriert, dass es uns dann gelungen ist, so eine große internationale Unterstützung für diese Idee aufzubauen und aus dem anfänglichen Traum eine echte Expedition zu machen.
Hatten alle Nationen, die sich da beteiligt haben, sich ein gemeinsames Ziel. Sie wollten das Klima bzw. die Klimaveränderung in der Arktis erforschen. Wieso ist ausgerechnet dieses Klima in der Arktis für uns so interessant?
Die Arktis ist die Wetterküche für unser Wetter und Klima hier in Europa. Wir wissen, dass die Tiefdrucksysteme entstehen im Nordatlantik und der Temperaturkontrast zwischen der kalten Arktis und unserer wärmeren Luft hier in unseren Breiten treibt das Hauptzirkulationssystem der Nordhemisphäre an. Das ist unser Westwind, den wir meistens spüren. In 10 Kilometer Höhe und noch weiter oben in der Atmosphäre ist es sogar ganz ausgeprägt. Da gibt es einen Westwindjet. Sie sehen den manchmal im Wetterfilm. Und dieser Westwindjet wird angetrieben durch die Bedingungen in der Arktis. Wenn sich diese jetzt ändern, dann wird der Westwindjet weniger stabil. Der Motor für diesen Jet fängt an zu stottern und wir bekommen mehr Wellenbewegungen in diesen Jet hinein. Das führt dann zu Nord-Süd-Transporten von Luftmassen. Wie in diesen Tagen, wenn Sie in den Himmel gucken, sehen Sie so einen milchigen Schleier. Das ist Sahara-Staub, weil die Luft von sehr weit im Süden zu uns herangeführt wird. Oder vor 1-2 Wochen andersrum, die Luft ist aus der Arktis, die Kaltluft ist aus der Arktis ausgebrochen, zu uns gekommen und hat den Wintereinbruch gemacht. Das ist schon eine Folge des instabiler werdenden Jetstreams. Man kann Einzelereignisse immer nicht in einen Klimatrend einordnen, aber der Klimatrend sorgt dafür, dass solche Extremwetterlagen häufiger und intensiver werden in unseren Breiten.
Jetzt ist ja das Groteske, obwohl wir wissen, dass das Wetter, unser Wetter, auch wesentlich von dem abhängt, was in der Arktis geschieht. Sagen Sie, hatten die Klimamodelle bisher, gerade was die Arktis betrifft, die größten Unsicherheiten? Ja? Also die Prognosen schwankten zum Teil um 10 Grad.
Ja, das ist tatsächlich die Region unseres Planeten auch, die wir am schlechtesten verstehen im Klimasystem. Die Arktis erwärmt sich schneller als jeder andere Teil der Welt. Die Erwärmung ist tatsächlich jetzt schon dramatisch. Ich reise seit Anfang der 90er Jahre in die Arktis und sehe das einfach. Da braucht man in der Arktis gar keine hochkalibrierten Messinstrumente. Man braucht bloß die Augen aufzumachen, um Klimaerwärmung zu sehen. Was früher unter Eis bedeckt war, ist jetzt offener Ozean. Es ist aber auch die Region, in der wir die größten Unsicherheiten in unseren Klimamodellen haben. Wenn wir mal ein pessimistisches Treibhausgasemissionsszenario nehmen, dann sagen einige Klimamodelle, dass die Arktis bis zum Ende des Jahrhunderts 5 Grad wärmer wird. Und andere Klimamodelle sagen tatsächlich voraus, dass sie 15 Grad wärmer wird. Da ist ein Faktor 3 als Unsicherheit drin. Mhm. Und das ist natürlich eine Unsicherheit, auf der wir keine robusten Entscheidungen treffen können. Wir müssen jetzt aber Entscheidungen zum Klimaschutz treffen. Und deswegen müssen wir auch das Klima der Arktis besser verstehen.
Und diese Unsicherheiten sind mit den Daten, die Sie aus der Arktis mitbringen konnten, dann beendet?
Man kann Unsicherheiten nicht beenden. Jede Klimaprognose wird immer eine Unsicherheit haben. Aber wir werden einen Beitrag dazu leisten, diese Unsicherheiten deutlich zu reduzieren und eine deutlich robustere wissenschaftliche Basis zu haben für die ja jetzt ganz dringenden Entscheidungen zum Klimaschutz, die wir als Gesellschaft treffen müssen. Und dazu müssen wir gut informiert sein, was denn die Konsequenzen unseres heutigen Handelns für zukünftige Generationen sein werden. Nur dann können wir verantwortungsbewusst handeln. Nur dann kann sich unsere Gesellschaft entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Und dazu werden wir mit den Ergebnissen dieser Expedition beitragen.
Da sprechen wir später noch mal intensiver drüber. Lassen Sie uns erstmal drüber sprechen, wie das Forschungsprojekt ablief. Sie sind mit einem Eisbrecher, der Polarstern, im Herbst 2019 in die Arktis gestartet und hatten eine klare Vorstellung. Sie wollten an einer Eisscholle festmachen und sich dann im Winter vom Eis einschließen lassen, um dann so eingeschlossen quasi als Teil dieser Eisscholle mit der natürlichen Drift durch die Arktis zu treiben und in Gegenden vorzudringen auf diese Art, in die sie sonst hätten nicht vordringen können. Wie viele Kilometer haben Sie auf diese Weise zurückgelegt?
Ja, Frau Hein, Sie haben das schon sehr richtig beschrieben. Man kommt nämlich schwer rein in die Arktis. Das Eis ist im Winter so dick, dass wir es auch mit unseren besten Forschungseisbrechern nicht durchbrechen können. Deswegen mussten wir uns dieser Eisdrift anvertrauen und uns in die Hände der Natur begeben und mit dieser Eisdrift über die Arktis driften. 3400 Kilometer sind es am Ende gewesen, die wir zurückgelegt haben.
Das ist eine ganz schöne Geschwindigkeit, die so eine Eisscholle an den Tag legt, ne?
Ja, es sind 9 bis 10 Kilometer pro Tag gewesen im Schnitt.
Es gab ja 125 Jahre vorher schon mal einen Forscher, der das gemacht hat, Fridtjof Nansen. Wie viel haben Sie sich bei Ihrem Projekt von ihm abgeschaut?
Das gesamte Konzept. Wir sind hier in den Fußstapfen von Fridtjof Nansen gewandelt. Der hat 1893 bis 1896 in einer wirklichen Pionierleistung der Polarforschung sich mit einem kleinen Segelschiff, der Fram, ein hölzernes Segelschiff damals, in dieses Eis begeben, hat sich einfrieren lassen. Er hatte sein Schiff so konstruiert, dass es vom Eis nicht zerdrückt wurde, im Gegensatz zu allen seinen Vorläufern, die im Eis gescheitert und umgekommen sind, und ist dann über 3 Jahre mit dieser Eisdrift auch durch die Zentralarktis gedriftet. Er hatte bloß damals nicht die modernen wissenschaftlichen Instrumente dabei, die wir heute dabei hatten, um das Klimasystem ordentlich zu vermessen.
Aber er hat ja Aufzeichnungen gemacht.
Er hat trotzdem
die Arktis vorgefunden im Vergleich zu jetzt.
Genau, er war im Kern Wissenschaftler. Der Fridtjof Nansen ist bekannt als Polarexplorer wirklich, aber er war im Kern immer Wissenschaftler. Er hat ganz großen Wert darauf gelegt, hochpräzise Messungen zu machen. Wir haben seine Temperaturdaten, wir haben seine Eisdickendaten, wir haben sogar gewisse Informationen aus der Ozeanwassersäule unter dem Eis von Fridtjof Nansen. Und was er damals gemessen hat, waren Temperaturen regelmäßig unter minus 50 Grad. Wir hatten jetzt in dem gesamten Winter fast durchgehend etwa 10 Grad höhere Temperaturen, als Fridtjof Nansen sie vor 130 Jahren vorgefunden hat. Und das passt in die Klimatrends. Auch wenn man langfristige Messreihen zugrunde legt, sieht man das. Die Zentralarktis ist tatsächlich in dieser Größenordnung wärmer geworden über die letzten 100 Jahre. Und das zeigt auch, wie viel schneller sie sich erwärmt als der Rest der Welt.
Sie haben ja auf Ihrer Eisscholle dann eine Art Forschungsstadt errichtet. Wie hat man sich diese Forschungsstadt vorzustellen? Wie sah die aus?
Ja, es war schon eine sehr umfangreiche Forschungsinfrastruktur. Wir haben kilometerlange armdicke Stromleitungen verlegt und 100 Tonnen an wissenschaftlicher Ausrüstung aufs Eis gestellt. Die Stadt hatte verschiedene Stadtteile, die MetCity für die atmosphärenphysikalischen Messungen, unsere Balloon Town, wo die Fesselballone ihre Heimat und ihren Hangar hatten, Rough City für unseren Tauchroboter, viele weitere Stadtteile, die sich jeweils um einen Aspekt des Klimasystems gekümmert haben und sicherlich mit großem Abstand die umfangreichste Forschungsstadt, die Arktis auf dem arktischen Eis jemals gesehen hat.
Und das Ganze musste ja auch umzäumt werden, damit sie nicht durch Eisbären gefährdet würden. Wie gefährlich sind denn solche Eisbärenbegegnungen tatsächlich?
Ja, das Ganze fand natürlich statt im Lebensraum des Eisbären. Wunderschöne Tiere, die aber leider gefährliche Raubtiere sind. Das heißt, wir mussten ein sehr ausgefeiltes Eisbär-Sicherheitsschutzkonzept haben. Da spielten auch Zäune eine Rolle. Das sind Drähte, die wir gespannt haben in unübersichtlichen Stellen, gerade im Winterhalbjahr, um Eisbärannäherungen aus solchen, aus Presseisrücken gebildeten, unübersichtlichen Geländeformen zu vermeiden. Und an diesen befinden sich Leuchtraketen, die automatisch aufsteigen, wenn ein Eisbär gegenstößt und die Umgebung erleuchten, sodass wir den Bären sehen. Aber wir haben auch Wärmebildkameras gehabt, um den Horizont zu beobachten die ganze Zeit. Und jedes Team auf dem Eis ist die ganze Zeit von einem Eisbärwächter begleitet gewesen. Die Funktion ging reihum zwischen den Wissenschaftlern, um sicherzustellen, dass wir in letzter Instanz, wenn ein Eisbär sich unbemerkt annähert, ihn doch noch entdecken und im Zweifelsfall auch tatsächlich uns wehren könnten und verhindern können, dass da jemand gefressen wird.
Aber es kam ja zu Begegnungen mit Eisbären. 60 waren es, glaube ich, insgesamt. Was war die gefährlichste Situation, die Sie erlebt haben mit Eisbären?
Es gab einige nahe Annäherungen, aber die gefährlichste Annäherung war im Herbst 2019, noch in der anfänglichen Phase der Expedition, als ein Eisbär in der absoluten Dunkelheit hat sich eingeschlichen unter Umgehung unseres Tripwires, dieses Zauns, bis in Med City und ist erst vom Eisbärwächter in Med City entdeckt worden, als er noch so 40, 50 Meter entfernt war. Diese Distanz überwindet ein Eisbär, wenn er in einen Angriff übergeht, in 2, maximal 3 Sekunden. Das ist dann höchste Not. Der Eisbärwächter hat dem Protokoll folgend zunächst mal versucht, den Eisbären mit Blitzknallmunition aus der Signalpistole zu vertreiben. Da hat er sich nicht sehr von beeindrucken lassen und letztlich hat der Eisbärwächter auch einen scharfen Warnschuss aus seinem Gewehr abgeben müssen. Das hat dann dazu geführt, dass der Eisbär davongetrottet ist und alle Leute sicher an Bord zurückkehren konnten.
Ja, zum Glück, muss man sagen.
Zum Glück, ne? Zum Glück, ja.
Das ist jetzt ein Notfall mit den Eisbären, auf den Sie sich vorbereitet haben, dass es passieren kann. Die Forscher mussten alle schießen lernen, auch vorher. Für was für andere Notfälle waren Sie noch vorbereitet?
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Risiken während so einer Expedition. Wir haben alle Risiken versucht zu minimieren. Wir waren ja darauf aus, Messungen zu machen und nicht darauf aus, Abenteuer zu erleben. Das bleibt natürlich trotzdem nicht ganz aus. Die Risiken kommen durch Wetterbedingungen. Bei diesen tiefen Temperaturen, wenn sich da jemand verletzt draußen auf dem Eis, muss er sehr, sehr schnell zurück zum Schiff, sonst kommt er nur noch als tiefgefrorene Leiche an. Das haben wir immer wieder trainiert, wie wir Menschen bergen und ganz schnell zurückbringen in die Wärme des Schiffes. Risiken entstehen durch Verlust von Orientierung, wenn Schneedrift plötzlich einsetzt und ein Team draußen ist und in der sehr unübersichtlichen, von Spalten und Rissen durchzogenen Eislandschaft nicht mehr zurückfindet zum Schiff. Oder dass Menschen in verdeckte Risse im Eis reinfallen. Die sind häufig von driftendem Schnee überdeckt. Man sieht sie nicht gut, läuft über das Eis und plötzlich schwupp, sackt man nach unten weg und befindet sich in minus 1,5 Grad kaltem Wasser. Da ist man nur wenige Minuten bewegungsfähig und muss in diesen wenigen Minuten sich wieder auf die Eisscholle gezogen haben. Und das haben wir auch immer wieder trainiert.
Was Sie nicht trainieren und natürlich nicht vorhersehen konnten, war Corona. Sie hatten zwischendurch die Polarstern verlassen, um wichtige Dinge für die Expedition aus Deutschland heraus zu organisieren und mussten dann erleben, wie sich Corona auf der ganzen Welt letztlich ausbreitete und viele Länder in den Lockdown gingen. Jetzt war die Polarstern ja sicherlich, weil sie so abgeschottet war, der Corona-sicherste Ort auf der ganzen Welt. Wo lag für Sie also das Problem?
Das Problem lag daran, dass im März plötzlich innerhalb weniger Tage nichts mehr ging. Die Expedition ist ja komplex gewesen, hat eine komplexe Logistik erfordert, um sie überhaupt möglich zu machen. Die hatten nicht nur unseren eingefrorenen Eisbrecher, die Polarstern im Eis, sondern wir mussten diesen Eisbrecher auch immer wieder mit Treibstoff und Versorgungsgütern versorgen. Das geht in den Randjahreszeiten im Herbst und im Sommer, während man das Eis eben mit Eisbrechern durchbrechen kann. Oder im Winter wollten wir sie erreichen mit Flugzeugen auf einer Eislandepiste, die bei Polarstern errichtet worden ist, um auch Expeditionsteilnehmer auszutauschen. Nichts davon ging mehr. Unsere Partner-Eisbrecher, die wir für die zweite Phase der Expedition eingeplant hatten, sind in ihre Heimathäfen zurückberufen worden. Eisbrecher anderer Nationen waren das. Die Flugzeuge hatten keine offenen Landepisten mehr, wo sie nachtanken konnten, um Polarstern überhaupt erreichen zu können. Das gesamte Konzept ist auseinandergeflogen. Und während wir gerade immer noch einen Schlag verdaut haben, der Eisbrecher steht nicht mehr zur Verfügung. 3 Stunden später kommt die nächste Meldung, die Grenzen gehen zu und der Eisbrecher steht auch nicht mehr zur Verfügung. Das war eine harte Zeit. Wir haben uns nach jedem dieser Schläge nur ganz kurz erlaubt, einmal kurz zu verzweifeln, haben uns wieder geschüttelt und sind rangegangen. Jetzt ran, alle Optionen, die wir noch haben, wie wir diese Expedition weiterführen können und wie wir unser Team im Eis versorgen können, durchexerzieren und bis zum Ende ausplanen und gucken, was geht. Dutzende von Möglichkeiten haben wir erkundet und im Endeffekt war es erfolgreich. Wir hatten nur ein Zeitfenster von 2-3 Wochen, um einen völlig neuen Plan uns auszudenken.
Das hat funktioniert. Wie haben Sie das Problem denn gelöst?
Wir haben sehr kurzfristig Unterstützung bekommen durch die beiden großen deutschen Forschungsschiffe Maria S. Merian und Sonne. Normalerweise werden Forschungsschiffseinsätze mit einem Vorlauf von 2 Jahren etwa geplant. Wir hatten hier 2 Wochen. Trotzdem ging das. Die Merian musste sogar noch eine Zusatzzertifizierung für mehr Personen an Bord und zusätzliche Rettungsmittel an Bord bekommen. Und die Sonne musste die Erlaubnis bekommen, überhaupt in diese hohen Breiten, in Gebiete, wo Eis auftreten kann, reinzufahren. All diese Prozesse haben tatsächlich auf dieser Zeitskala geklappt. Ich muss sagen, ich bin immer noch beeindruckt von der Leistungsfähigkeit auch der Bürokratien, die dahinter stehen. So dass wir das dann sehr schnell verwirklichen konnten und damit unsere Expedition weiterführen konnten und später im Jahr durch die tolle Zusammenarbeit mit unserem russischen Partner, mit einem russischen Eisbrecher auch noch eine weitere Versorgung hinbekommen haben.
Jetzt war die Mosaik-Expedition, die Sie geleitet haben, die einzige große Forschungsexpedition, die international ist, die trotz Corona weiterlief. Alle anderen wurden abgebrochen. Also auch da muss man sich mal klar machen, wie viel Geld da verbrannt wurde und wie viel wichtige wissenschaftliche Daten da nicht erhoben werden konnten, weil eben Corona kam. Sie sind mit einer gigantischen Datenmenge aus der Arktis zurückgekommen. Was für Daten haben Sie konkret gesammelt?
Wir haben über 100 komplexe Parameter im Klimasystem das gesamte Jahr über vermessen. Das erlaubt uns die Modellierung von dutzenden Prozessen, die sich da oben abspielen. Man muss sich das arktische Klimasystem vorstellen wie so ein mechanisches Uhrwerk, einer mechanischen Armbanduhr. Sehr komplex. Jedes Zahnrädchen da drin wird beeinflusst von der Aktion aller anderen Zahnrädchen und jeder Feder und jedem Schräubchen und jedem Häkchen in der Uhr. Die wirken alle zusammen, um hinterher dafür zu sorgen, dass die Uhr die Zeit anzeigt. Bisher haben wir nur gesehen, wie sich das arktische Klimasystem entwickelt. Aber wir sind jetzt reingefahren, wir haben die Uhr geöffnet und haben die komplette Mechanik studiert und von jedem Zahnrad gezählt, wie viele Zähnchen da dran sind, um im Bild zu bleiben. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diese Uhr nachbauen können. Und wir müssen sie ja nachbauen. Unsere Klimamodelle sind nichts anderes als das nachgebaute Klimasystem im Computer. Und dazu müssen wir eben auch das arktische Räderwerk komplett vermessen und im Klimamodell abbilden.
Wie lange dauert es denn, bis diese ganzen Daten ausgewertet sind?
Das ist jetzt natürlich ein Prozess von Jahren. Wir haben über 150 Terabyte an Daten aus der Arktis zurückgebracht. Wir haben Zehntausende von Proben aus Atmosphärenbestandteilen, Schnee, Eis, Ozean, Wasser und auch kleinen Lebewesen mit aus der Arktis zurückgebracht. Die müssen jetzt alle im Labor noch analysiert werden, sodass wir dann letztlich wirklich dieses Räderwerk des arktischen Klimasystems komplett erfassen und zusammensetzen können im Computer.
Heißt es denn im Klartext, Sie werden auch erst in Jahren korrekte Aussagen zum Klimawandel machen können oder können Sie jetzt schon was sagen?
Die Nachbildung dieses Uhrwerks im Computermodell, im Klimamodell, ist natürlich am Ende der Kette. Zwischendrin verstehen wir schon immer einzelne Bestandteile des Klimasystems besser. Wir verstehen dann schon, wie dieser Haken funktioniert oder welche Funktion dieses Rädchens hat oder wie schnell es sich dreht. Das kommt natürlich auch in den nächsten Monaten schon raus. Einiges davon ist schon rausgekommen. Wir haben schon ganz viel gelernt über die Wirkung des Klimasystems auf die arktische Ozonschicht und viele andere Dinge. Aber das komplette Uhrwerk zusammenzusetzen, steht am Ende der Kette und das dauert noch einige Jahre. Aber wir haben natürlich auch aus der Arktis zurückgebracht, das, was wir direkt gesehen haben, nicht nur unsere komplexen Messungen, sondern das, was wir mit einfachen Messinstrumenten wie Thermometer oder unseren Augen gesehen haben. Und das zeigt schon, wie dramatisch der Wandel in der Arktis ist. Wir sind im Sommer 2020 nördlich von Grönland nochmal, nachdem unsere ursprüngliche Eisscholle am Eisrand zerbrochen war, nochmal nach Norden vorgestoßen bis zum Nordpol und haben in einem Bereich der Arktis, wo normalerweise dickes, zum Teil mehrjähriges Eis liegen sollte, riesige Flächen offenen Wassers vorgefunden, zum Teil bis zum Horizont. Und am Nordpol selbst war das Eis völlig erodiert und durchlöchert von Schmelztümpeln. Das zeigt einem ganz visuell, dass das Eis dabei ist zu verschwinden. Wenn diese Entwicklung nur noch wenige Jahrzehnte so weitergeht, dann wird die Arktis im Sommer eisfrei werden. Das wäre eine andere Welt. Unser Planet hätte von oben betrachtet keine weiße Kappe mehr, sondern im Sommer ein tief blauen, dunklen Ozean ohne Eis.
Das würde ja auch Menschen betreffen. Die Arktis ist ja auch bewohnt. Nicht da, wo Sie waren, ja, in den Regionen, aber trotzdem gibt es ja Menschen, die da leben. Wie hat sich deren Leben denn in den letzten Jahrzehnten verändert, dadurch, dass das Eis schmilzt?
Die Gesellschaften, die in der Arktis leben, die indigenen Gesellschaften dort, die werden schon heutzutage täglich davon beeinflusst, wie weit der Klimawandel fortgeschritten ist. Der Lebensstil dieser Gesellschaften findet auf dem Eis statt. Sie jagen auf dem Eis, sie haben das Eis als Transportmittel, um Fjorde zu überqueren. Die leben natürlich an den Küsten der kanadischen Inseln oder Grönlands. Und das Eis ist dort einfach auch Verkehrsader. Nun zieht sich das Eis immer weiter zurück. Die Gesellschaften, die einzelnen Communities werden voneinander isoliert und abgeschottet. Es ist in der Kultur weniger verwurzelt, Boote zu verwenden. Das macht sich jetzt natürlich auch breiter, ist aber auch sehr teuer. Und sie vereinzeln die einzelnen Dörfer. Und sie haben ihre Möglichkeiten für die traditionelle Jagd immer weniger. Die Jahreszeit dafür wird immer kürzer. Das ist für sich genommen ein Drama, was sich da abspielt. Das Eis ist Bestandteil sehr, sehr alter Kulturen in der Arktis und auch die Basis des Lebens der Arktisbewohner heutzutage. Und es verschwindet.
Was hätte es denn für uns hier für Auswirkungen, wenn das Eis verschwindet und wir eine Arktis im Sommer ohne Eis hätten?
Das ist tatsächlich etwas, was wir noch genauer studieren müssen. Das Klimasystem dann wäre so weit weg von dem, was wir bisher gesehen haben, was die Menschheit jemals gesehen hat. Seit die Menschheit auf dem Planeten rumläuft, ist die Arktis von Eis bedeckt. Wenn das arktische Eis im Sommer vollständig verschwindet, haben wir dort einen dunklen Ozean. Er nimmt die im Sommer sehr intensive Sonneneinstrahlung viel besser auf und wirft weniger davon ins Weltall zurück, sodass es zu einer beschleunigten Erwärmung dann der Arktis noch kommen wird. Das grönländische Eisschild ist dann gefährdet. Es könnte instabil werden und komplett ins Wasser rutschen. Und da die Arktis, wie gesagt, Wetterküche für unser Wetter und Klima in Europa ist, werden sich auch unsere Wettersysteme ganz deutlich verändern. Und wir gehen davon aus, dass es zu vermehrten Extremwetterlagen kommt unter so einem Klima.
Sie sind ja selbst auch Vater, haben zwei Söhne. Wie viel Angst macht Ihnen das persönlich?
Es ist schon sehr traurig. Ich habe oft auf dem Eis gestanden und habe da darüber nachgedacht, werden meine Söhne überhaupt noch in der Lage sein, diese faszinierende Umwelt, die auch im Sommer ist, sie einfach faszinierend schön, werden die überhaupt noch in der Lage sein, das zu sehen oder wird es sie nicht mehr geben? Und auch da können wir wieder zurückschauen auf Fridtjof Nansen. Der hat nämlich in seinem Expeditionsbericht, den er damals verfasst hat, ein tolles Buch, Durch Nacht und Eis heißt es, eine Stelle drin, wo er darüber reflektiert. Er steht auf dem Eis auf einer Breite, wo heutzutage Ozean ist und denkt darüber nach, es gibt hier Eis seit Jahrtausenden und hier wird auch in Jahrtausenden noch Eis liegen. Dieser ewig weiße Horizont wird hier noch sein, während wir schon lange vergangen sind und was wir doch für kleine Menschen im Anbetracht der großartigen Natur sind. Ja, sehr getäuscht. Da liegt heutzutage kein Eis mehr. Da ist jetzt ein offener Ozean und das sollte uns zu denken geben.
Wie viel Grad Temperaturerwärmung wäre denn gerade noch akzeptabel, um eine eisfreie Arktis im Sommer zu verhindern?
Das ist natürlich graduell. Das Eisfreiwerden der Arktis ist einer der möglichen Kipppunkte im Klimasystem. Das sind solche dramatischen Änderungen, die sich ab einem bestimmten Grad der globalen Erwärmung abspielen und die auch irreversibel sind. Es gibt weitere instabil werden des grönländischen Eisschilds, Auftauen der Permafrostgebiete in Asien, in Nordamerika, instabil werden des westantarktischen Eisschilds und irgendwann sind auch die borealen Wälder bedroht und ob wir die Korallenriffe noch gerettet kriegen, das ist schon heute die Frage. Sobald wir 1,5 Grad Celsius globale Erwärmung als Jahresmittel überschreiten, kommen wir in den Bereich, wo wir nacheinander Kipppunkte anfangen auszulösen. Wir wissen nicht genau, ab welcher Temperatur diese Kipppunkte tatsächlich ausgelöst werden. Dazu ist unser Verständnis noch zu begrenzt. Aber es ist wie so ein Minenfeld. Irgendwo lauern diese Minen und wir wissen nicht genau, ab wann wir sie überschreiten. Und wir betreten dieses Minenfeld ab etwa 1,5 Grad Celsius Erwärmung. Und umso mehr wir auf 2 Grad Celsius Erwärmung kommen, umso mehr dieser Kipppunkte werden wir auslösen. Und jenseits von 2 Grad droht dann wirklich das Klimasystem, uns auch davon zu laufen.
Aber jetzt wäre ja, um das zu erreichen, nicht 1,5 Grad zu überschreiten, eine gigantische internationale Zusammenarbeit erforderlich. Auch zwischen Ländern wie Brasilien, Europa, den USA, China, die zum Teil ganz unterschiedliche Interessen haben, ganz unterschiedliche politische Ausrichtungen haben. Halten Sie denn das wirklich für realistisch, dass sowas klappen kann?
Ich bin sehr vorsichtig. Ich glaube, dass wir die Klimaerwärmung auf wirklich 1,5 Grad Celsius im globalen jährlichen Mittel begrenzt kriegen. Dazu müssten wir sehr, sehr viel schneller vorankommen im Klimaschutz, als wir das in den letzten Jahrzehnten getan haben. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wie gesagt, jedes Zehntel Grad, was wir darüber hinausgehen, bringt uns tiefer in dieses Minenfeld herein. Es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad hier zu kämpfen. Es lohnt sich, darum zu kämpfen, dass wir möglichst weit unter 2 Grad Celsius Erwärmung bleiben. Dass wir die globale Erwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzen können, da bin ich optimistisch, das können wir schaffen. Da müssen wir ambitionierter werden im Klimaschutz, als wir das in der Vergangenheit waren. Aber das ist definitiv im Bereich des Möglichen und dafür müssen wir auch sorgen.
Man hat es ja beim Ozonloch gesehen, damit haben sie sich ja auch wissenschaftlich beschäftigt. Da hat ja letztlich auch die ganze Welt gesagt, wir gucken, dass diese FCKWs verboten werden. Wie sieht es denn da aktuell aus?
Die Ozongeschichte ist ja erstmal eine Erfolgsgeschichte. Wir haben das ja schon mal geschafft. Wir haben global, international an einem Strang gezogen, um die Ozonschicht zu retten. Als es bekannt geworden ist, dass FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Halone die Ozonschicht gefährden und sie weltweit zerstören könnten, hat es nur wenige Jahre gedauert, bis wir ein internationales Vertragswerk hatten, was letztlich alle Staaten, die in der UN organisiert sind, alle Staaten dieser Erde unterschrieben haben, welches es verbietet, FCKWs herzustellen und Halone herzustellen. Das ist ein fantastischer Erfolg. Und die Erfolge sehen wir jetzt auch in der Ozonschicht. Die Situation wird nicht mehr schlimmer. Sie hat sogar leicht angefangen, sich zu verbessern. Leider haben diese Gase eine Lebensdauer, dass sie uns noch viele Jahrzehnte begleiten werden. Aber die Weichen für die Erholung der Ozonschicht sind gestellt. Wenn wir uns jetzt nicht durch eine leider auch eine Interaktion mit Veränderungen im Klimasystem selber nochmal ins Knie schießen und durch eine Veränderung im Klimasystem, die den Erfolg dieses Vertragswerks des Montrealer Protokolls etwas unterminieren.
Klar ist, wir müssen den CO2-Ausstoß radikal zurückfahren, wenn wir es schaffen wollen. Sie warnen aber davor, allzu ideologisch vorzugehen, sich zum Beispiel zu verzetteln, indem wir ewig lang über Inlandsflüge in Deutschland diskutieren, die nur 0,2% des CO2-Ausstoßes hier ausmachen. Wo wären denn die großen Schrauben, an denen wir drehen müssten?
Ja, ich bin kein so großer Freund von sehr kleinteiligen Verboten. Da ist häufig der Nutzen, den wir davon haben in CO2-Einsparung im Vergleich zu den Widerständen, die wir auch erzeugen, nicht gerechtfertigt. Da stimmt die Balance nicht. Ich glaube eher, wir müssen mit den großen Würfen kommen. Wir müssen an die großen Emittenten ran. Das ist immer noch Energiewirtschaft, Wohnungswirtschaft, also Häuserbau, Betonherstellung setzt CO2 frei und die Beheizung unserer Häuser. Und es ist natürlich Mobilität. Am einfachsten machen wir es uns, wenn wir das Vollmüllen unserer Atmosphäre mit CO2, was ja zurzeit kostenfrei jeder machen kann, einfach mit Kosten belegen. Und den Einstieg haben wir gerade gemacht in Deutschland. Die Emission einer Tonne CO2 kostet jetzt sektorübergreifend, ganz egal wo sie entsteht, 25 Euro. Das ist noch viel zu wenig, um eine ordentliche Lenkungswirkung zu entfalten. Ich glaube, das ist aber der Einstieg in den richtigen Mechanismus, die CO2-Emission weniger attraktiv zu machen für alle Teilnehmer, die CO2 emittieren. Das ist natürlich auch ganz stark die Industrie. Das Aufkommen aus so einer Bepreisung, aber der Bevölkerung und der Industrie vollständig wieder zurückzuerstatten, sodass netto hier kein Geld entzogen wird und nicht der Staat sich die Taschen füllt mit diesem Geld, sondern auf der anderen Seite nur diejenigen Player, die CO2-sparender agieren, hinterher besser dastehen und diejenigen, die hier noch keine Maßnahmen, um ihre Emissionen zu reduzieren, implementiert haben, schlechter dastehen.
Jetzt gibt es ja durchaus radikale Naturschutzgruppen, die auch Dinge sagen, wie wir brauchen eine Ökodiktatur. Ja, wenn Menschen sich unmoralisch verhalten, dann heißt es, die Demokratie funktioniert nicht. Und um die Menschheit zu retten, müssen wir dann diese Demokratie durch eine Ökodiktatur ablösen. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?
Ja, das sind ganz schlimme Vorschläge. Sie schaden dem Klimaschutz immens, weil sie dies bilden, den Kampf um gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutz unterminieren. Wir sind Demokratien und das ist eine großartige Errungenschaft der Menschheit. Und das ist auch so, wie wir in Zukunft unser Handeln gestalten sollten, als Demokratie, als eine Gesellschaft. Dazu müssen wir dafür sorgen, dass alle Menschen verstehen, was die Konsequenzen unseres heutigen Handels sind und dann zu verantwortungsbewussten Entscheidungen kommen. Und dann bin ich ganz davon überzeugt, dass wir klug entscheiden werden. Ich bin wirklich Optimist im Kern. Wenn wir aber anfangen mit solchem Unsinn, erzeugen wir natürlich völlig gerechtfertigterweise eine Gegenreaktion in der Gesellschaft. Die vielen, die gerade anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, noch ihren Standort bestimmen, die vielen, die wir jetzt gerade überzeugen und mitnehmen müssen, werden ja abgeschreckt dadurch. Und das ist keine gute Entwicklung. Muss man auch sagen, sind Einzelstimmen. Der Gründer von Extinction Rebellion hat das mal so geäußert, aber die Organisation selber hat sich davon auch schon distanziert.
Also Sie sind optimistisch, dass die Menschen auf Basis von wissenschaftlichen Daten, wie Sie sie erhoben haben, sich richtig entscheiden?
Ja, ich glaube, unsere Bevölkerung, wir können ihr mehr zutrauen, als wir das vielleicht manchmal denken. Unsere Bevölkerung ist schon ganz verantwortungsbewusst und klug. Es ist wichtig, dass wir die Informationen darüber, was unser heutiges Handeln für die Zukunft, nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen bedeutet, allen sehr visuell auf der rationalen und der emotionalen Ebene gut vor Augen führen, damit wir zu guten Entscheidungen kommen. Und ich glaube, daran hapert es noch etwas und da versuche ich aber auch, mich dran zu beteiligen.
Sie sind seit 4 Monaten jetzt zurück von Ihrer Arktis-Expedition. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich wieder einigermaßen eingelebt haben?
Es ist immer eine ganz merkwürdige Phase, wenn man von so einer Expedition zurückkommt. Man hat ja monatelang in einer völlig anderen Umgebung gelebt, mit einem kleinen Team, wo man jeden Einzelnen kennt, mit von befreundeten Expeditionsteilnehmern. Zu jedem hat man irgendeine Basis. Wenn man hier wieder an Land ist, plötzlich umgeben ist von lauter fremden Leuten, Kommunikation hat mit Menschen, die man noch nie gesehen hat und nie wieder treffen wird, diese Art von Smalltalk gibt es ja in einem Expeditionsteam nicht. Wenn man vor den banalen Entscheidungen steht im Supermarkt, welches Paket Butter man kauft, das kann einen etwas überfordern im Anfang. Und das tut es häufig auch, das braucht ein paar Wochen, bis man wieder da ist. Inzwischen bin ich einigermaßen wieder hier.
Auf was hatten Sie sich am meisten gefreut?
Auf meine Familie, auf meine Freunde. Das Freundetreffen ist natürlich nun leider durch Corona etwas eingeschränkt. Aber die Menschen, die einem lieb und wichtig sind, die fehlen einem natürlich schon auch auf einer Expedition.
Und was vermissen Sie am meisten?
Das Eis. Ich würde jederzeit liebend gerne wieder zum Eis zurückkehren und ich werde sicherlich auch bald wieder in den Polarregionen irgendwo unterwegs sein.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für Leute genommen haben. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Dankeschön für den Gast. Und ich habe was für Sie gefunden, dass beide Welten, die Arktis und das Leben hier, Ihre Familie, die Sie jetzt wiedergefunden haben, vereint. Das Exit-Spiel, die Station im ewigen Eis, das ja können Sie mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau und den Kindern zusammen spielen. Da geht es darum, Sie sind alle Forscher in einer Polarstation. Plötzlich geht ein Alarm los. Die Station wird evakuiert, nur Sie und Ihre Familie bleiben zurück. Und Sie müssen jetzt den Code knacken, um da heile wieder aus der Polarstation rauszukommen. Aber Sie sind ja Abenteuer erprobt. Ich bin sicher, Sie werden es schaffen.
Wir werden es auf jeden Fall probieren. Das ist ja großartig. Meine Familie und ich, wir sind große Fans von Exit-Spielen. Das werden wir bestimmt in Kürze mal versuchen, da rauszukommen.
Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten und alles Gute.
Danke sehr, Frau Hein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.